Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Du derjenige bist, der lehrt. Ich bete darum, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass du derjenige bist, der lehrt, der redet, der spricht. Wir wollen dir das sagen, Jesus. Wir brauchen deine Lehre. Wir brauchen auch deine Korrektur. Wir brauchen deine Ermutigung. Wir brauchen dich in jedem Bereich unseres Lebens. Amen. Amen. Um dir gut vor Augen zu führen, warum das Ding hier Antihelden heißt, lass mich dir sagen, worum es geht. Heute geht es um Abel. Ganz am Anfang der Bibel. Kein großer Name, aber vielleicht kennst du ihn. Und jetzt, ich konnte keine bessere Definition für Antihelden finden als diese. Abel ist der Bruder von Kain. Kain ist der Erstgeborene. Abel ist der Zweitgeborene. Und jetzt gucken wir uns, das macht in der Bibel relativ viel Sinn, mal die Namensbedeutung an. Und hier ist das, was Kain bedeutet. Kain bedeutet Gewinn. Kain bedeutet Gewinn, weil er der Erstgeborene war und Eva ruft aus, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Sie ist begeistert und nennt ihn Gewinn. Kain ist unser Gewinn, unser Erstgeborener, Jackpot. Es hat funktioniert. Gott ist gnädig. Gewinn. Und dann kommt der zweite Sohn. Und Abel, also wenn du noch einen Namen suchst, mal gucken. Hebräisch Hefel heißt Hauch oder Nichtigkeit. Hauch oder Nichtigkeit. Es gibt noch ein, zwei Nebenstränge, aber die Hauptbedeutung sind Hauch oder Nichtigkeit. Come on, oder? Selbstwert mal gesteigert, Kollege. Hauch oder Nichtigkeit. Den ersten Sohn nennen wir Gewinn und den zweiten Sohn nennen wir Hauch oder Nichtigkeit. Ey, come on. Der beste Award für die genialste Mutter der Welt geht an Eva. Ey, direkt mal so richtig PS mit ins Leben gegeben. Bombenname. Eine bessere Beschreibung für Antihelden gibt's, glaube ich, nicht. Abel kommt selbst bei seiner Namensbedeutung nicht grandios weg. Er ist der Zweitgeborene. Und wenn du dich im Alten Testament ein bisschen auskennst, dann weißt du, der Erstgeborene, vor allem der männliche Erstgeborene, war etwas ganz Besonderes. Und so ist es eine Geschichte von zwei Brüdern. Gewinn versus Nichtigkeit. Und dann gucken wir uns ganz kurz mal die Story an in 1. Mose 4 ab Vers 2. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte und Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kain etwas vom Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Stücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Sag mal, keine Beachtung. Das müssen wir uns merken. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finster Miene vor sich hin. Je nachdem, welche Bibelübersetzung die benutzt, gibt es Überschriften. Und oft ist eine Überschrift in diesem Kapitel der Neid. Der Neid zwischen zwei Brüdern. Kain ist neidisch auf Abel, weil das Opfer von Abel war etwas Besonderes für Gott. Das Opfer von Kain war gerade mal Durchschnitt. Und das lässt Gott die beiden in irgendeiner Form spüren oder in irgendeiner Form lässt er sich dort mitteilen. Und dann gibt's das, was wir als Tragödie in dieser Geschichte kennen. Der Neid, der Hass, der Zorn und diese Bitternis in dem Herzen von Kain führt dazu, dass ab Vers 8 das Leben von Abel schon wieder vorbei ist. Ab Vers 8 lesen wir, Kain forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Und als sie dort ankamen, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und schlug ihn tot. Das war's. Ich würde sagen, die Wortbedeutung, ein Hauch, kommt auch hier wieder gut zum Tragen. Abel ist in der Bibel nicht sonderlich groß oder nicht sonderlich alt geworden. Der hat ein paar Verse gekriegt und das war's. Und damit endet sein Leben. Tragisch, sehr, sehr traurig, sehr, sehr bitter. Ich meine, klar, immerhin hat er es in die Bibel geschafft, aber er hat ein paar Sätze bekommen. Eigentlich überhaupt kein Typ, über den man jetzt unbedingt große Worte verlieren müsste. Und trotzdem wollen wir das heute Morgen tun, weil je länger man sich damit beschäftigt, merkt man, wie viel Gold da drin steckt für unser eigenes Leben. Und ich möchte ein bisschen vorspulen. Abel stirbt ganz am Anfang der Bibel. Und jetzt springen wir ganz weit in das Neue Testament. Und jetzt begleitet uns wieder dieser Begriff Helden. Und wir gehen in das Kapitel Hebräer 11. Und du kennst das Kapitel Hebräer 11 als ein Kapitel, in dem Glaubenshelden erwähnt werden. In dem Glaubenshelden besondere Beachtung bekommen. Und hier findet Abel auf einmal wieder Erwähnung. Trotz einem kurzen biblischen Leben findet Abel hier Erwähnung und wir lesen mal Hebräer 11, Vers 4. Dort heißt es über Abel, weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das von seinem Bruder Kain. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch heute zu uns und zeigt uns, was es heißt, Gott zu vertrauen. Hier steht, Abels Leben spricht noch heute zu uns und an Abel sehen und merken wir, was es heißt, Gott zu vertrauen. Wenn du Jesus Nachfolger bist, das da wäre ein tolles Lebenszeugnis. Wenn du Jesus nachfolgst, das Ding ist eine gute Anleitung. Ich meine, stell dir das mal vor, da steht, sein Leben spricht noch heute zu uns, weil er Gott so sehr vertraute. Also ganz ehrlich, wenn man das zu mir sagt, ey, pass auf, Tarek, du lebst jetzt, dann stirbst du, aber irgendwann werden wir sagen über dich, dein Leben redet noch heute, weil man an dir gemerkt hat, was es heißt, Gott zu vertrauen. Dann sag ich, wo muss ich unterschreiben? Das würde ich nehmen. Das ist ein Mann nach Gottes Herzen. Sein Opfer, sein Leben, sein Stil, sein Herz, es gefiel Gott. Das ist Abels Lebenszeugnis. Ich habe diese Predigt genannt, Anleitung für ein Lebenszeugnis. Anleitung für ein Lebenszeugnis. Das ist Abels Lebenszeugnis. Und ganz ehrlich, wenn du Jesus Nachfolger bist, sowas ist eine gute Schablone. Und wir alle, ich meine, wir haben jetzt gerade Ferien, ihr wisst, ne, Kinder haben Zeugnisse gekriegt, aber unser ganzes Leben ist von Zeugnissen begleitet. Auch wenn du in der Arbeitswelt bist, du kennst das, wenn du deine Arbeitsstelle wechselst, manchmal kriegst du sowas wie ein Arbeitszeugnis. Und da steht drin, wie du dich verhalten hast. Da wird dir bescheinigt, wie du umgegangen bist mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Kunden, was auch immer. Und dann gibt es noch, ihr Lieben, das, was wir alle kennen und was wir alle haben. Es gibt nicht geschriebene Zeugnisse. Weißt du, was ein nicht geschriebenes Zeugnis ist? Ein nicht geschriebenes Zeugnis ist all das, was Leute über dich denken, wenn du nicht mehr da bist. Also Beispiel, wenn du 20 Jahre lang in der einen Firma warst, unter einem Kollegium und dann wechselst du die Stelle, das nicht geschriebene Zeugnis ist das, was zurückbleibt, wenn du nicht mehr da bist. Und die Frage ist, was denken deine Kollegen über dich, wenn du nicht mehr da bist? Bist du der Typ, die Frau, wo alle sagen, oh Mann, so schade, ey, das ist so traurig, dass du gehst, es hat so viel Spaß gemacht mit dir. Und das denken sie 2 Monate später immer noch und sagen dir das nicht nur ins Gesicht. Oder bin ich und sind wir die Typen, wo die Leute sagen, ja, ob er oder sie da war oder in China ein Sack Reis umfällt, ist auch egal. Wir alle haben so eine Art Lebenszeugnis, oder? Orte können besser sein, weil wir da sind, sie können schlechter sein, weil wir da sind, sie können neutral bleiben, weil wir da sind. Was auch immer. Aber es gibt sowas wie ein nicht geschriebenes Lebenszeugnis. Und meine Frage im Kontext von Abel an dich ist, was ist dein Glaubenslebenszeugnis? Was ist, wenn du vorspulst und vom Ende her denkst? Was ist das, was du möchtest, was Menschen über dein Glaubensleben sagen, wenn du mal nicht mehr bist? Was würde geschrieben stehen? Was würden die Leute sich erzählen? Was würde jemand sagen? Würde es jemand auffallen? Würde es jemand wissen? Was ist das Lebens- und Glaubenszeugnis, was uns begleitet? Und an Abel haben wir hier eine wunderbare Schablone. Und Freunde, die Story von Abel, sie geht darum, dass es nicht egal ist, wie wir leben. Wenn es um das Zeugnis geht, eines Menschen, der nicht mehr da ist, dann geht es nicht nur darum, was diese Person gemacht hat, sondern vor allem auch, wie sie es gemacht hat. Wie eine Person war. Weil das Wie unter anderem auch unfassbar entscheidend ist, nicht nur das Was. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir alle im Leben hatten Lehrer. Wir alle im Leben waren in der Schule. Was haben die Lehrer gemacht? Sie haben unterrichtet. Aber das, wie sie unterrichtet haben, war aber riesig unterschiedlich. Es gibt Lehrer, da bin ich eingeschlafen. Es gibt Lehrer, da habe ich alles gemerkt. Und es gibt Lehrer, da dachte ich, was? Hä? Wofür brauche ich das denn? Das, wie jemand unterrichtet, ist entscheidend. Wie jemand führt, ist entscheidend. Wie jemand redet, ist entscheidend. Es ist nicht nur das Was, es ist auch das Wie, ob und wie intensiv Sachen uns in Erinnerung bleiben. Freunde, und ich möchte uns heute Morgen daran erinnern, dass es nicht egal ist, wie wir unseren Glauben leben. Es ist nicht egal, wie wir unseren Glauben leben. Der Spoiler in dieser Geschichte ist, es gab einen qualitativen Unterschied zwischen Kain und Abel in der Art und Weise, wie sie mit Gott umgegangen sind. Es ist nicht egal, wie wir leben. Und es ist auch nicht egal, wie wir unseren Glauben leben. Und es ist auch Gott nicht egal, wie wir unseren Glauben leben. Ich will dir das sagen, es ist nicht egal, wie du deinen Glauben lebst. Das ist nicht egal, dass du versuchst, treu zu sein, obwohl Umwege vielleicht manchmal so einfach wären. Das ist nicht egal, dass du versuchst, an deinem Glauben festzuhalten, obwohl niemand in deiner Familie dich darin unterstützt. Das ist nicht egal und es ist nicht ungesehen, dass du versuchst, Menschen von der Hoffnung zu erfüllen, die dich erfüllt, obwohl du dafür nur Ablehnung erhältst. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht egal. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt gab es einen Moment, wo Gott mir gesagt hat, das ist eine Botschaft für ein, zwei oder drei Leute, ich weiß nicht, wie viele hier in diesem Raum. Das ist nicht egal und es ist nicht ungesehen, wie du lebst. Weil pass mal auf, ich kenne das. Es gibt ja Sachen, die sehen Menschen. Und es gibt Sachen, die sehen Menschen nicht, oder? Es gibt so einen richtig coolen Spruch, den ich irgendwann mal für mich adaptiert habe und den ich mir schon ein bisschen auch als Lebenssatz versuche, auf mein Herzen zu schreiben. Vielleicht kennst du den in irgendeiner Form. Charakter ist das, was du tust, wenn keiner hinschaut. Charakter ist das, was du tust, wenn keiner hinschaut. Verstehst du? Im Lager, hinten, die Arbeitsstelle, keine Kollegen da, keine Kameras da, niemand sieht dich, niemand beobachtet dich. Es wird niemals rauskommen. Was du dann tust, was ich dann denke, das ist die ehrlichste Reflexion meines Charakters von innen nach außen. Wenn ich einer Sache konfrontiert bin, wo ich weiß, die wird niemals rauskommen. Wie verhalte ich mich? Wie denke ich? Wer bin ich? Was schreit in mir auf? Das ist, zeigt mir mehr darüber, wer ich bin. Und ich habe diesen Satz mal umgeformt. Das Herz deiner Jesus-Nachfolge zeigt sich vor allem dann, wenn keiner hinschaut. Das Herz deiner Jesus-Nachfolge zeigt sich dann, wenn keiner hinschaut. Hey, ganz ehrlich, es gibt unfassbar viele Sachen, die nicht gesehen sind, oder? Ich meine, du stehst irgendwo alleine auf der Arbeitsstelle, du bist allein unterwegs. Es gibt so viele Sachen, die Menschen gar nicht sehen können, selbst deine Familie nicht. Deine Motive, dein Herz bei einer Sache, sie sind nicht egal. Und ich möchte das sagen, sie sind wirklich nicht egal, weil es gibt eine Person, die immer hinschaut und die das immer sieht und das ist Gott. Und wenn du das Gefühl hast, ey, ich versuche hier, geradlinig zu sein mit dem Herrn. Aber ganz ehrlich, bockt das überhaupt irgendjemanden? Weil ganz ehrlich, kein Mensch wird das je sehen, wird es je merken. Doch, einer sieht es und das ist Gott. Und ganz ehrlich, am Ende deines Lebens wirst du das akkurateste Lebenszeugnis deiner Welt kriegen, und zwar vom Herrn. Du wirst das akkurateste Lebenszeugnis kriegen, und zwar vom Herrn. Und Freunde, das darf für uns doch schon eine Motivation sein, weil ich glaube, dass Gott das unfassbar feiert und das unfassbar toll findet, wenn es Dinge gibt, die niemand sieht, und wir trotzdem versuchen, Gott in diesem Moment, zwischen dir und mir, kein Mensch ist da, und ich versuche, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche so zu leben, wie du dir das wünschst. Ich versuche so zu leben, wie ich das aus deinem Wort rausziehe. Ich versuche geradlinig zu sein. Ich versuche dich zu priorisieren über allem anderen überhaupt. Und niemand kriegt es mit. Doch, einer kriegt es mit. Gott kriegt es mit. Und ich glaube, das sind genau die Momente, wo Gott zu deinem größten Cheerleader im Himmel wird. Und sagt, genau der Moment. Kein Mensch sieht es. Jetzt keep on going. Mach weiter. Gott sagt, genau jetzt. Du kriegst keinen Applaus dafür. Ich weiß. Du hast keine Bühne dafür. Ich weiß. Keiner sieht. Ich weiß. Das ist dein Charakter. Das ist deine Jesus-Nachfolge. Wo keiner hinschaut. Das ist dein Herz. Es gibt einen qualitativen Unterschied. Das Wie ist nicht unentscheidend. Das Wie ist nicht unentscheidend in unserer Jesus-Nachfolge. Hey, das ist gesehen. Und ja, Freunde, wir werden nicht auf Grundlage unserer Werke und Taten errettet. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Die gute Nachricht der Bibel ist, wir werden auf Grundlage unseres Glaubens an Jesus gerettet. Obwohl wir fehlerhaft sind, obwohl wir Sünder sind. Und das ist genial, sonst hätten wir alle ein Problem. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Aber wenn wir im Glauben mit Jesus unterwegs sind, dann ist es auch eine biblische Wahrheit, dass sich Frucht einstellen darf, dass sich Frucht einstellen sollte und dass Frucht erkennbar sein sollte. Das ist auch eine Wahrheit, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Und in 1. Samuel 16, Vers 7 lesen wir das, ist einer meiner absoluten Lieblingsverse. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr aber sieht das Herz an. Das akkurateste Lebenszeugnis unserer Geschichte hier auf der Erde, das werden wir eines Tages von unserem Herrn erhalten. Weil selbst wenn Dinge schief gehen, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, was auch immer, vielleicht hast du einen großen Fehler gemacht, den du bereust und den du nicht rückgängig machen kannst. Das passiert uns allen. Aber wie dir dieser Fehler passiert ist, ist nicht egal, weil Gott weiß es. Und es kann sein, dass du die besten Motive hattest. Es kann sein, dass du das versucht hast, wirklich gut zu machen. Dass du ein ehrliches Herz dabei hattest. Und keiner glaubt dir. Doch, einer glaubt dir. Und zwar unser Herr im Himmel. Und er sieht das und er weiß das. Und es wird bei ihm nicht in Vergessenheit geraten. Freunde, das Wie ist nicht unentscheidend. Wir haben das Zeugnis von Abel gelesen. Und die Frage ist, wie erlangte Abel ein solches Lebenszeugnis? Ich meine, wir haben in der Geschichte gesehen, zwei Brüder, einer ist Bauer, einer ist Hirte und beide opfern Gott etwas. Aber das Wie ist dabei nicht unentscheidend. Wir lesen bei Kain, dass er etwas von den Erträgen opfert. Und wir sehen Abel, also etwas ist vielleicht so, keine Ahnung, ob man eine Skala machen kann. Vielleicht eine 5 von 10, vielleicht eine 6 von 10, keine Ahnung. Und Abel sagt, ich opfere meine ersten Lämmer, das müssen wir uns merken, und ich opfere die besten Stücke, lesen wir in der Hoffnung für alle. Die ersten und die besten. Abel ist das Wie nicht egal. Und er versucht dem Opfer eine 9 von 10 oder eine 10 von 10 zu geben, was sein Herz angeht. Das sind Details und Nuancen, oder? Wir alle kennen das aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Ey, es sind zwei Paar Schuhe, ob jemand sagt Entschuldigung oder ob jemand sagt Entschuldigung, oder? Ey, Wir alle kennen das von unseren Kindern, von unseren Partnern, von unseren Eltern, von Arbeitskollegen, was auch immer. Es gibt Entschuldigung und es gibt Entschuldigung. Es gibt einen qualitativen Unterschied. Ob jemand sagt, ich liebe dich oder jemand sagt, ich liebe dich. Das, wie das gesagt wird, wer das sagt, es gibt einen Unterschied. Und ihr Lieben, ich habe mich in dieser Story daran erinnert gefühlt, dass ich mal, und da habe ich das, was ich vorhin gesagt habe, ich habe mal einen coolen Lehrer in meinem Leben gehabt. Ich habe mal einen coolen Lehrer in meinem Leben gehabt, der nicht nur das Was, sondern auch das Wie auf dem Herzen hatte. Und dieser Lehrer, großes Zeugnis an die FEB, hier die evangelische Bekenntnisschule direkt hier drüben. Es war ein gläubiger Lehrer und er hat sich mich und ein paar anderen Jungs angenommen und hat uns in so eine Fußballgruppe gesteckt und hat uns ermöglicht, dass wir so eine Fußballmannschaft gründen konnten, dass wir hier im Soccer King Fußball spielen konnten, dass wir da trainieren konnten, in regelmäßigen Abständen über die Schule. Dann hatten wir so Turniere und sowas und darüber hat sich etwas gebaut. Und weißt du, damals, das war noch in meiner Zeit, bevor ich hier in dieser Kirche gelandet bin. Ich war so, ich würde sagen, irgendwo mit Gott unterwegs, aber so richtig persönlich war das für mich nicht. Ich war 15, 16 und um ehrlich zu sein, ich hatte keinen Bock auf Kirche, weil Kirche war langweilig. Ich hatte keine Lust. Ich hatte keine Freunde da, ich hatte keine Lust, deswegen bin ich nicht hingegangen. Ist übrigens der Hauptgrund, wenn junge Leute nicht in die Kirche gehen, weil sie da niemanden kennen. Und er hat das gesehen und dann hat er langsam angefangen, uns in eine Jugendgruppe einzuladen, wo er die Leute kannte. Und natürlich hat das lange gedauert. Und irgendwann hat er gesagt, okay, pass auf, ich hole euch ab und ich fahre euch dahin. Und dann sind wir tatsächlich mit ihm in diese Jugendgruppe gefahren. Und das waren meine ersten Jugendbesuche überhaupt in meiner Geschichte. Und dann weiß ich noch, ich weiß, dass ich ihm sehr auf dem Herzen lag. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall weiß ich, dass er viel für mich gebetet hat. Und dass er mir das manchmal erzählt hat. Und irgendwann, und ich musste daran denken, als ich im Büro saß und diese Bibel gesehen habe. Weil irgendwann nach so einem Soccer King Fußballtraining packe ich meine Tasche und er kommt zu mir und sagt, Tari, ich habe dir eine Bibel gekauft. Und dann hat er mir eine richtige Studienbibel gekauft. Damals hatte ich natürlich keinen Plan, was das ist. Aber irgendwie so ein dicker Schinken, irgendwie größer als eine andere Bibel. Stehen so ganz viele Sachen drin und ich dachte als 16-Jähriger, jupp, wohl nicht, aber... Ich habe sie immer noch. Steht immer noch in unserem Büro und es steht immer noch vorne eine Widmung von ihm drin, ein paar Worte von ihm und er hat das Ding unterschrieben. Und das, keine Ahnung, wie alt das ist, 15, 16 Jahre ist diese Bibel alt. Und ich habe diese Bibel gesehen. Und ich musste so daran denken, als ich diese Predigt formuliert habe, weil das Wie nicht egal ist. Ja, er war ein Lehrer wie alle anderen, aber das Wie er mit uns umgegangen ist, das war nicht egal. Und im Kontext von unserem Vers hier, Gott sieht Dinge, Freunde. Er sieht das Herz an. Er sieht die Motivation. Er sieht die Nuancen. Er sieht das Warum hinter Sachen. Und Freunde, Gott sucht keine blinden Cheerleader. Was Gott sucht, sind wirkliche und echte und geradlinige Nachfolger. Was Gott sucht, sind Menschen, die ihn priorisieren. Die ihn an die erste Stelle setzen. Und das ist ganz einfach gesagt und es ist so schwer gelebt. Und ich bin der Erste, der da schreit Amen. Es ist ganz leicht gesagt und es ist sehr schwer und herausfordernd gelebt. Und ich weiß nicht, was vielleicht dein Bereich ist, wo das für dich umkämpft ist. Ist es deine Familie? Ist es deine Arbeitsstelle? Sind es Zukunftsfragen? Sind es deine Finanzen? Wo das Ding umkämpft ist? Ich habe Jakobus 2 schon zitiert. Dort werden wir darauf zugeführt, dass es nicht egal ist, wie wir leben. Genauso nutzlos steht hier, ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Ja, nochmal, wir werden auf Grundlage unseres Glaubens errettet. Das ist wichtig. Das ist die Eintrittskarte für ein Leben mit Jesus. Das ist das, wo uns im Römerbrief verheißen wird, du wirst errettet sein. Du wirst Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel haben. Und dann geht die Reise mit Jesus los. Und die Reise mit Jesus ist eine Veränderung von innen nach außen. Es ist eine Reise, die uns prägen möchte. Die uns prägen möchte mit himmlischen Werten. Die uns prägen möchte mit göttlichen Werten. Mehr Jesus, weniger ich. Mehr von ihm, weniger von mir. Freunde, das ist deswegen so umkämpft und deswegen so schwierig, weil wir in einer Welt leben, die andere Werte hat. Weil wir in einem Umfeld leben, das diesen Geist nicht kennt. Wir leben in einer Welt, die das komisch findet. Von daher ist unsere Gradlinigkeit immer wieder umkämpft. Dass wir unseres Glaubens ist immer wieder umkämpft. Und ich will dir sagen, dass es nicht egal ist. An Abel sehen wir das. Abel hätte, wie Kain, auch irgendetwas opfern können. Und er tut es nicht. Abel nimmt das Erste und das Beste. Und wenn du dich im Alten Testament ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass es sowas gibt wie eine Erstlingsgabe. Oder so etwas wie eine erste Frucht oder erste Gabe. Es gibt mehrere Worte dafür. Und im Alten Testament, in der damaligen Kultur, aber auch von Gott her, war das etwas ganz Besonderes. Weil die Menschen damals, die lebten natürlich hauptsächlich von Agrarwirtschaft. Und da war es so, die ersten Erträge bei der Ernte, die waren gewissermaßen heilig. Und man gab sie an Gott zurück, so wie die beiden das hier tun. Man gibt sie an Gott zurück. Warum? Um Gott gegenüber Dankbarkeit auszudrücken und zu sagen, Gott, ich habe verstanden, das, was wir hier ernten, es ist nur möglich, weil du uns diese Möglichkeit dafür gibst. Versteht ihr, was da passiert? Das ist ein Prioritätencheck. Das, was ich hier gesammelt habe, das habe ich nur, weil ich A, lebe, du hast das Leben geschenkt, weil ich B, arbeiten kann, hast du mir gegeben und C, weil ich Ernteerträge kriege und du hast den Boden geschenkt. Viertens, weil es Regen gibt, das hast du geschenkt. Fünftens, weil es Sonne gibt, hast du auch geschenkt. Es ist eine Abgabe zurück an den Herrn zu sagen, du hast es mir gegeben, ich bin dankbar, das Erste gehört dir. Es ist ein Prinzip in der Bibel, das sich durchzieht, das uns dann auch immer wieder im Kontext von Kirchen begegnet, wenn es um die Abgabe von dem Zehnten geht. Woran sich das Ganze orientiert, zu sagen, mit den ersten 10% meines Einkommens möchte ich Jesus ehren. Und jetzt pass auf, was witzig ist, oder nicht witzig, sondern was wirklich real ist, eigentlich gar nicht witzig, ist, es macht einen Unterschied, jetzt sind wir bei Abel, jetzt sind wir bei wie, es macht einen Unterschied, wann die 10% kommen. Wann die Abgabe der Erträge kommen. Weil weißt du, was das Herausfordernde ist bei der Erstlingsgabe? Weißt du, was das Herausfordernde ist, wenn du das Erste weggibst? Vor allem in der damaligen Kultur, aber auch heute für uns noch. Die Herausforderung, wenn du das Erste weggibst, ist, du weißt nicht, ob noch was Zweites kommt. Ups. Kriegen wir noch mal so eine gute Ernte? Was ist, wenn die Tiere krank werden? Wenn die Tiere krank werden, stell dir vor, das Wasser ist vergiftet, wo die alle draus trinken. Dann ist das Fleisch von 100 Kühen nicht genießbar. Wir können es nicht essen. Wäre es nicht schlauer, wenn wir erstmal unsere Familien und Kinder satt machen und dann sammeln wir, was wir noch haben und dann sagen wir, okay Gott, Altar, das packen wir darauf, zünden das an. Das ist für Gott. Wäre das nicht schlauer? Ja, das wäre schlauer. Das wäre richtig schlauer. Das wäre auch viel sicherer. Das wäre auch viel deutscher. Das wäre viel sicherer. Das wäre viel sicherer. Aber genau darin liegt ja die Thematik. Wenn ich Gott das Erste gebe, dann weiß ich nicht, ob das Zweite, das Dritte, das Vierte und das Fünfte noch so kommt, wie ich das denke. Am Ende ist das Ding ein Vertrauenscheck. Am Ende ist das Ding ein Herzenscheck. Am Ende ist das Ding ein Prioritätencheck. Am Ende ist das ein Ding, wer versorgt mich? Du mich oder ich dich? Das ist das Ding am Ende. Deswegen ist dieses Thema so unfassbar herausfordernd. Wenn ich dir jetzt was gebe, Gott, weiß ich, ob das Zweite und das Dritte überhaupt kommt? Freunde, das ist das Wie in dieser Geschichte. Abel gibt Gott die ersten Lämmer, ohne zu wissen, was mit den zweiten, dritten und vierten ist. Bevor er sich selbst nährt, bevor er seiner Familie was gibt, er gibt es Gott. Und alle damals wussten, wenn du etwas an Gott opferst, dann nimm bloß nicht das fehlerhafte Lamm. Nimm das gute Lamm. Nimm das fehlerlose Lamm. Das würde ein gutes Lammkotelett machen. Das wäre lecker. Ich würde das mögen. Aber nicht auf dem Grill, erstmal zum Herrn. Das ist das Herausfordernde. Ganz spitz formuliert, kriegt Gott dein Bestes oder kriegt er deine Reste? Kriegt Gott dein Bestes oder kriegt er deine Reste? Das ist die Frage, die sich an unser Herz richtet. Das ist die Frage, die wir von außen kaum bis gar nicht beantworten können. Das ist eine Frage der inneren Einstellung, von Nuancen. Es ist eine Frage des Wies. Ich bin mit dem Herrn unterwegs, aber wie? Ich kenne Jesus, aber wie? Ich bin gehorsam, aber wie? Das ist eine Frage des Herzenschecks. Und ich habe euch erzählt, die ersten Söhne sind etwas Besonderes. In der damaligen Kultur, die erstgeborenen männlichen Nachkommen waren das Juwel einer Familie. Sie wurden hochgeachtet, besser ausgestattet, sie standen hierarchisch über den anderen und sie wurden in der Erbreihenfolge und des Segens wegen weit, weit bevorzugt. Und seht ihr, was Gott hier macht? Keines der Erstgeborenen. Abel ist der Zweitgeborene. Und Gott in dieser Geschichte sagt, ich kenne eure Regeln, ich kenne eure Kultur, ich weiß, dass kein der Erstgeborene ist, aber ich nehme Abels Opfer an. Warum? Weil Abels Herz gefällt mir. Und Abel wird eine große Ehre zuteil, denn er wird nochmal im Neuen Testament erwähnt. Und Jesus persönlich erwähnt ihn. In Matthäus 23. Das ist ein längerer Kontext, will ich nicht ganz erklären. Aber er richtet sich an religiöse Heuchler und er sagt zu ihm, darum werdet ihr, in Matthäus 23, 35, darum werdet ihr zur Rechenschaft gezogen für den Mord an all den Menschen, wie zum Beispiel, die nach Gottes Willen gelebt haben, angefangen bei Abel. Bis zu Sechaja, dem Sohn von Berechia, den ihr zwischen Tempel und Brandopferaltar ermordet habt. Jesus erwähnt Abel als jemanden, der nach Gottes Willen gelebt hat. Und nochmal, wenn man mir sagen würde, pass auf Tarik, irgendwann stirbst du und über dich sagt Jesus, du hast nach Gottes Willen gelebt, dann sag ich, wo muss ich unterschreiben? Das nehme ich sehr, sehr gerne. Freunde, es gehört auch zur Wahrheit und damit kommen wir zum Ende. Abels Herz, Abels Handlung haben ihn nicht vor Schmerz und Leid bewahrt. Ganz im Gegenteil. Es hat dazu geführt, dass Abel brutal ermordet wird. Abel ist der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. An dieser Geschichte merken wir die zerstörerische Kraft der Sünde. Wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, es gab mal Gemeinschaft mit Gott im Garten Eden. Adam und Eva waren mit Gott in Gemeinschaft. Es gab den Sündenfall, sie werden rausgerufen und schon an ihren Kindern müssen Adam und Eva erleben, wie groß die zerstörerische Kraft der Sünde ist. Neid kommt, Hass kommt, Zorn kommt. Es kommt zum ersten Mord, es kommt zum ersten Brudermord. Wenn du dich je fragst, was für eine Kraft Sünde hat eine sehr zerstörerische Kraft. Unter anderem zu sehen in dieser Geschichte. Und so ist das für uns eine Frage am Ende dieser Predigt. Wie bin ich mit dem Herrn unterwegs? Wähle ich, weil hier ist der Spoiler, du weißt es, du hast es gehört. Beide waren mit Gott unterwegs. Haben wir den Punkt? Kein war nicht weg von Gott. Kein war bei Gott. Abel war auch bei Gott. Aber wie sie bei Gott waren, wie sie mit Gott unterwegs waren, da gibt es einem Anschein nach einen qualitativen Unterschied. Und die Bibel bezeugt uns das. Von daher ist meine Frage an dich, wie bist du mit dem Herrn unterwegs? Wählst du mehr den Abelweg oder wählst du mehr den Kainweg? Und damit möchte ich beten für uns. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne aufstehen. Wir wollen beten. Wir wollen noch ein bisschen gleich in den Lobpreis gehen. Aber ich möchte beten für Kraft. Hey, vielleicht hat dich das angesprochen und berührt. Hey, und einen geradlinigen Glauben zu leben, wie Abel das getan hat, das ist nicht einfach, es ist umkämpft. Und wie wir leider in der Geschichte sehen, es bewahrt uns nicht vor Leid und es bewahrt uns auch nicht vor Schmerz. Und ganz ehrlich, Freunde, das Leben bietet uns eine Menge Möglichkeiten für einfache und billige Umwege. Es ist manchmal einfacher zu betrügen. Es ist manchmal einfacher, nicht die Wahrheit zu sagen. Es ist manchmal schneller, einer Situation aus dem Weg zu gehen. Ob das im Kontext der Bibel immer das Richtige und das Beste ist, das ist die Frage. Von daher, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und so möchte ich beten und ich möchte uns segnen, dass wir Kraft haben, Jesus zu folgen, auch in einer Kultur und einer Gesellschaft, die uns das nicht immer einfach macht. Und Jesus, so beten wir. Herr, wir danken dir dafür, dass du bei uns bist. Herr, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, ganz egal, wo wir unterwegs sind, als deine Jesus-Nachfolger. Herr, wir sind nicht alleine unterwegs. Herr, du bist mit uns, dein Geist ist mit uns, Jesus. Herr, ich bete für uns. Ich möchte uns segnen damit, dass wir Kraft haben, dass wir Ausdauer haben, dir zu folgen, dass wir Kraft und Ausdauer haben, geradlinig zu sein. Herr, das soll ein Leitspruch sein für unser Leben und für unseren Glauben, dass das wie nicht egal ist, wie wir leben. Papa, ich bete darum, gib uns Kraft, dir zu folgen. Gib uns Kraft, geradlinig zu sein, dich zu fokussieren, dich zu priorisieren. Gott, wir brauchen dich. Und vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Und es gibt einen ganz tollen Vers in 1. Johannes 1. Dort steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist Gott sich als treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünde vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Jesus Christus ist für diese Sünde gestorben, ans Kreuz gegangen. Und wir dürfen im Glauben an Jesus Christus ein Kind Gottes werden und Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit haben. Das ist das, was die Bibel bezeugt. Das ist das, wofür Jesus gekommen ist. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus noch nicht oder du bist nicht wirklich lebendig mit ihm unterwegs. Oder vielleicht hat dir das Beispiel von Abel vor Augen gerufen, dass du das Wie deiner Nachfolge nochmal überprüfst. Hey, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, das festzumachen, dass wir dafür beten. Ich will dich fragen, ist jemand hier, der sagt, ich kenne Jesus noch nicht, aber ich möchte Jesus gerne mein Leben geben. Ich möchte gerne ein Jesus-Nachfolger sein. Wenn du möchtest, kannst du mir ganz kurz einfach deine Hand zeigen und ich rufe dich nicht nach vorne oder so. Ich bleib hier, du bleibst da. Dankeschön, habe ich gesehen. Wir werden gleich beten, du kannst einfach an deinem Platz bleiben. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, ich kenne Jesus vielleicht gar nicht, aber ich möchte ihm folgen. Ich werde gleich ein Gebet vorformulieren und du kannst es einfach für dich mitsprechen. Laut oder leise ist ganz egal, denn das Wie ist entscheidend, ob du das glaubst oder nicht. Das Gebet ist nicht für mich, das Gebet ist nicht für deinen Nachbarn. Das Gebet ist ein Gebet zwischen dir und Gott. Und er wird wissen, wie es in deinem Herzen aussieht. Von daher, ihr Lieben, lass uns gemeinsam beten und wenn du dich gemeldet hast, dann lade ich dich ein, mitzubeten. Wir wollen gemeinsam beten. Herr Jesus, danke für deine Gnade. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib du mir meine Sünde und mach du mich zu deinem Kind. Ich will dir folgen. Bitte gib du mir deinen Heiligen Geist. Ich möchte dich besser kennenlernen bis in die Ewigkeit. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.